Also ich möchte schlussendlich diesen Bereich des Körpers deutlich stärker im Bewusstsein haben. Ich möchte ihn besser rekrutieren können. Und zwar reden wir immer von Bereichen, die in der Regel nicht so gut funktionieren, eben insuffizient sind. Ja, und das funktioniert eben dann nicht unbewusst. Mhm. Ansonsten hätten wir keine Haltungsthemen. Sonst hätten wir gar nichts. Dann würden wir sagen, ja, nö, das muss ja niemand was machen, weil der Muskel funktioniert ja. Ja, klar, funktioniert, aber wenn ich ihn trainieren möchte, dann brauche ich da mehr Aufmerksamkeit dort und dann nennen wir das eben Aktivierung. Mhm. Also es geht ja um dieses Muscle-Mind-Connection, also dass ich schlussendlich einfach den Muskel besser rekrutieren kann.
Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare und undogmatische Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der Persönlichkeitsentwicklung, der mentalen Stärke, der Resilienz, der gelingenden Selbstführung. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Heute und für alle Zeiten an meiner Seite
der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Wir haben ja immer diesen riesengroßen Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Und das, glaube ich, macht das irgendwie auch so schön, für mich jedenfalls, mit dir zu sprechen.
Danke.
Wir wollen heute mal wieder zu unseren Ursprüngen zurück. Die Ursprünge liegen ja bei uns, auch in unserer eigenen Biografie beruflich, liegen ja in der Bewegung, liegen im Training. Und darüber wollen wir heute insbesondere sprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, weil es doch irgendwie für uns so ein selbstverständliches Thema eigentlich ist. Aber es ist anscheinend nicht selbstverständlich. Es wird auch teilweise völlig kontrovers auch gesehen. Die Thematik, was ist denn dieser Core? Also Core, C-O-R-E, das englische Wort. Was ist denn dieser Core? Und sollte ich den spezifisch trainieren? Wie baue ich das ins Training ein? Wofür ist es überhaupt gut? Und so weiter und so fort. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Also über das. Ich unterhalte mich mit dem Core B über das Core Training.
Nicht mit dem Thomas Core.
Also es ist einfach, wir müssen einfach darüber reden, es passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, genau der Hintergrund, warum wir da wieder drauf gekommen sind, also die Wichtigkeit des Cores und eben dann doch nicht die Selbstverständlichkeit, die mir die letzten Wochen in meiner täglichen Arbeit einfach wieder ja so deutlich vor Augen geführt worden. Wir haben nämlich definitiv schon mal über den Core geredet, aber
also in Verbindung mit Wirbelsäule und genau. Rückenschmerzen und so weiter.
Klar. Aber auch einfach der Core steht tatsächlich einfach über allem. Ohne Core-Organisation, Core-Aktivierung funktioniert kein funktionelles Krafttraining und auch keine Sportart, an und für sich wirklich gar nichts. Also wenn der Core nicht irgendwann einmal sauber aufgearbeitet wird, dieses Thema, wie organisiere ich meinen Core, wie aktiviere ich meinen Core, wie aktiviere ich den Core mit der Atmung, wie schaffe ich es, meinen Core dann in ein funktionelles Training, in meine Sportart zu integrieren. Wenn das nicht gelingt, dann es verpufft einfach so wahnsinnig viel Output. Ja, also das heißt, entweder trainiere ich schlechter, ich bringe eine schlechtere Leistung, ich verschleiß schneller. Also die Wichtigkeit des Cores, ja, ich weiß nicht, ob ich sie noch wichtiger herausstellen kann.
Naja, vielleicht sollten wir mal von Anfang an beginnen. Und zwar, wir gehen ja davon aus, dass eben jetzt uns nicht nur Trainer, Trainerinnen, Trainierende, wie auch immer, zuhören, sondern
auch Endverbraucher.
Endverbrauchende.
Ja.
Es ist immer so kompliziert. Endverbraucher. Und von dem her sollten wir uns vielleicht erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich der Core? Was gehört da in deiner Sichtweise, was gehört da dazu zu dem Core? Denn die Frage, ich verfolge auch immer wieder viele Experten auch in diesem Bereich Und da wird immer wieder drüber diskutiert, also gibt es den Chor, kann man das überhaupt so benennen, gibt es den Chor eigentlich, ist es überhaupt relevant, dass man den Chor Chor nennt oder sagt man, ja, das ist halt die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur ist aber eigentlich völlig unterschiedlich oder kann man wirklich von einem Chor sprechen, wenn ja, gibt's, woraus besteht der, was gehört da alles, was gehören da für Strukturen dazu? Und was für Funktionen erfüllt denn dieser Chor? Das wären jetzt erstmal meine ersten Fragen.
Ja, ganz viele Fragen, die du da gestellt hast. Also generell, ich würde dann von dem nochmal unterscheiden, was ist der Chor und was ist Chortraining? Weil das wäre für mich tatsächlich differenziert zu betrachten. Und generell für mich der Chor-Rumpfschutz ist für mich eben der Bereich, da sehe ich nach wie vor diesen Topf. Und der Topf, der hat einfach den Körper, den Boden und den Deckel. Und das ist für mich mal primär der Chor. Und jetzt fangen wir mal mit Topfdeckel an, das ist das Zwerchfell. Und mit dem Boden an, das ist der Beckenboden. Das ist ganz einfach zu merken. Genau, und der Körper, eben was außen rum geht, ist einmal vorne der Bauch und hinten an der Rücken.
Genau, allein nochmal dieser Deckel und der Boden, das sind ja doch relativ ähnliche Strukturen, also von der Grobausrichtung, wie sie ausgelegt sind, oder?
Ja, es sind im Endeffekt flächig ausgelegte Muskeln, sag ich mal, also die eher horizontal liegen. Und das Zwerchfell oben, also Hauptatemmuskulatur, funktioniert doch relativ intuitiv, ja. Also das ist beim Beckenboden in der Regel nicht so.
Ja, also, dass der intuitiv
funktioniert. Ja, bis zum gewissen Grad schon. Tatsächlich bei Nachgeburten, nach natürlichen Geburten ist der einfach wahnsinnig traumatisiert. Ja? Also das ist einfach überdehnt und so weiter. Das ist führt dann häufig eben dann auch mal zu einer Beckenbodeninsuffizienz. Das heißt, dass der Chor eben nicht mehr so intuitiv mitarbeitet, weil generell arbeitet der Beckenboden und Zwerchfell eigentlich synchron. Also mit der Einatmung senkt sich der Beckenboden, Zwerchfell geht runter und bei der Ausatmung zieht sich im Endeffekt sowohl Zwerchfell als auch Beckenboden zusammen. Und ich hatte doch schon mit einigen Damen dann nach der Geburt zu tun, der ist einfach dieses Gefühl für den Beckenboden ist einfach erstmal weg und es kann auch Jahre später immer noch nicht gut sein, ja. Und je besser ich schlussendlich, also ich muss in den Chor meinen Beckenboden integrieren können, weil ich im Endeffekt auch beim Chortraining Druck intraabdominal, also im Bauch aufbaue. Und wenn der Beckenboden insuffizient ist, das heißt, der kann nicht arbeiten, dann geht der ganze Druck halt auch wieder nach unten und da gehört der Druck nicht hin. Ja, sondern das heißt, der Beckenboden schaut eben auch dazu, dass der Druck eben dann dahin kommt, wo er hinkommt, eben, sag ich mal, gegen die Wirbelsäule, also dass wir die Wirbelsäule im Rumpf eben dann stabilisieren. Genau, also das ist dann das, wo ich sag mal, der Chor an sich. Dann könnten wir jetzt, wenn du keine Fragen hast, gleich zur Chororganisation springen.
Ja, nee, wunderbar. Ja. Also das ist laut unserer Definition, das gehört da alles dazu. Ja.
Genau.
Und ist aber auch berechtigt in unserer Welt, dass wir den Chor auch als System
genau,
auch Zylinder anerkennen.
Genau. Wie gesagt, Chortrainings werden wir gleich dann sagen, es werden wir noch deutlich breiter dann also ausweiten. Die Chororganisation ist dann schlussendlich wir nehmen jetzt jemanden Stand, auch wenn wir das Ganze eher im Liegen anleiten. Stellt euch jemanden vor, also euch selbst am besten, im Stand, ja, und eben diese zwei Schichten, also Beckenboden und Zwerchfell, und dass ihr im Endeffekt einmal euch aufrecht hinstellt, stolz, ich sag bei Männern meistens Türstehern und bei Frauen meistens Prinzessin, das sind so die Bilder, die da am besten funktionieren. Und Thomas überlegt, manche nein, ich bin eine Prinzessin.
Manchmal könnte es auch umgekehrt gut funktionieren.
Ja. Und habt dann eben einmal eure Hände, die ihr parallel zueinander eben einmal vor das Schambein haltet und einmal vor das Brustbein. Und dann könnt ihr das Becken im Endeffekt nach vorne aufrichten. Stell dir da vielleicht auch eine Suppenschüssel vor, die eben weder nach hinten ausgeschüttet wird, noch nach vorne. Mhm. Und wenn die dann eben in der Waagrechten ist und dann oben drüber das Zwerchfell ausgerichtet ist, das wäre dann der organisierte Chor. Der darf durchaus das Becken bei so 5 bis 10 Grad, also bei Frauen bis zu 10 Grad nach vorne gekippt sein, das ist okay. Generell sind wir eher bei neutral, also irgendwie 0-5% nach vorne abgekippt. Also dass ihr leicht die Suppenschüssel nach vorne auskippt. Darüber richtet sich dann auch schön die Lordose aus in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Genau, also das wäre jetzt so die Chor-Organisation. Könnt ihr auch sonst gerne immer in Rückenlage machen. Die meisten Leute neigen dazu, sag ich mal, zum Schutz der Wirbelsäule das Becken zu stark aufzurichten. Das heißt, vorne eben das Schambein und das Brustbein zu stark anzunähern. Und was wir dann wollen, ist eben eher diese sternosymphysale Länge. Mhm. Allerdings eben nicht so, dass wir die Leute eben in eine massive Beckenkippung, wo die Schüssel sich nach vorne ausschüttet, haben wollen, sondern eben in dieser zwar langen, aber neutralen Position. Mhm. Ja, also das darf man immer nicht falsch verstehen. Genau, und wenn wir dann den Chor eben aktivieren wollen. Da geht es uns vor allem um den Transversus, also den vorderen Teil des Körpers. Mhm. Also wenn wir uns jetzt wieder diesen Topf vorstellen. Und für mich eben immer stärker noch eben der Beckenboden dazu. Also weil den meisten gelingt es ganz gut, den transversalen Teil oberhalb vom Bauchnabel zu aktivieren. Aber alles, was so drunter unterhalb vom Bauchnabel ist, fällt den Trainierenden häufig einfach sehr, sehr schwer. Mhm. Und der arbeitet super gut synchron dann eben mit dem Beckenboden. Und wenn ich dann meine spezielleren Cues eben nutze, eben um das nahe zu bringen, also keine Ahnung, das zieht ein Partner nach innen, wäre jetzt eher für die Damenwelt, oder dann bei Männern, dass sie das Gottgegebene nach innen ziehen, dann ist bei mir zumindest, bei denen, die mit mir trainieren, so, dass ich durchaus sehe, dass eben dieser untere Teil des Transverses einfach gut mit aktiviert wird. Eben,
hast du gerade gesagt, zieh deinen Partner nach innen?
Ja, in der Damenwelt. Also nur ein Teil des Partners.
Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht. Okay, gut. Ja. Ja, okay. Schönes Bild. Vielleicht kann ich das entzweien. So,
zieh mich rein, Baby.
Zieh deinen Partner rein. Das hat mich kurz verstört und dann habe ich drüber nachgedacht. Ich habe den Rest gar nicht mehr richtig gehört.
Ja, das gibt es auch. Man kann das auch über einen Tampon, das eben innen gehalten werden soll.
Schönes Bild, ja.
Ja. Danke, roter Faden.
Roter Faden, okay. Ja. Bei den Herren hast du gesagt, zieh dein
das Gottgegebene nach innen.
Ja.
Das Gemächt, ja. Ja, aber das funktioniert eben sehr gut, dass dann eben der Beckenboden mit anspricht und dann eben auch der untere Teil des Bauchs eben mit aktiviert wird. Mhm. Das Ganze funktioniert dann auch, so wie du es gerade super schön gezeigt hast, mit Husten. Ja. Nur was ich dann eben wieder häufig sehe, die Leute husten und haben dann eben Spannung nach außen. Und es geht dann eher um ein nach innen husten. Und wenn das Gefühl mal da ist, dann ist das Cue zum Beispiel ja die Rüstung anziehen. Mhm. Ja, also mach dich fest. Teilweise mach dich kurz. Mach dich eng. Also das sind einfach die Bilder, die dann zugänglich sind, um eben diese Kombination aus Beckenboden, Bauch zu haben.
Das ist das ist ja die erste Ansteuerung sozusagen, genau. Der erste Moment. Wie stelle ich dann sicher, dass diese Spannung auch dann über die Dauer aufrechterhalten werden kann, weil es geht ja im Chor geht es ja nicht darum, einmal für eine kurze Zeit was maximalkräftig aufrecht zu erhalten, sondern es geht ja darum, eine gewisse Grundspannung auch während verschiedenen Bewegungen oder auch Alltagssituationen herstellen zu können und die dann aber auch länger halten zu können. Die Frage, die jetzt kommt, zielt auf die Atmung ab. Inwieweit spielt denn da die Atmung eine Rolle?
Für die Dauer ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja vorhin, habe ich gesagt, Zwerchfell ist eine der wichtigsten Atemmuskulatur. Ist die wichtigste Atemmuskulatur. Die funktioniert vor allem dann in Ruhe bei der Entspannung. Mhm. Das heißt, wenn ich quasi in die Bauchatmung gehe, das habe ich sehr viel Zwerchfellatmung, ist super gut, um eben Stress auch runterzubekommen. Funktioniert aber nicht, wenn wir den Chor aktivieren wollen. Das heißt also, wenn ich mit aktiviertem Chor kann ich eben nicht mehr so gut eben gegen diese Spannung atmen. Das heißt, um mit aktiviertem Chor zu atmen, muss ich eher costo transversal, also mehr so seitlich in die Rippen atmen können. Ja. Mhm. Das heißt also, das ist, nachdem ich den Chor aktiviert habe, ist das dann bei uns auch das nächste eben, dass wir die Atmung dabei, also bei aktiviertem Chor genügend Luft bekommen. Und dann integrieren wir das zum Beispiel in Rückenlage, Chor aktiviert, atmen, dann ein Bein hoch, das zweite Bein nach oben, ein Bein wegschieben, das andere Bein wegschieben und dann eben verschiedene Sachen synchron zu koordinieren. Also sprich, dass ich die Choraktivierung aufrechterhalte, dass ich atme und vielleicht sogar noch eine Bewegung draufsetze. Das ist so das Komplexeste, was wir dann in Rückenlage zum Beispiel machen, was dann eben in den Plank münden würde, wo ich dann vielleicht die Schulter kontrollieren muss, die Choraktivierung, meine ganze Haltung, aber auch wieder atmen sollte.
Das hast du kurz nur, dass die Leute uns folgen können. Du hast gerade von Rückenlage gesprochen und dann mündet das in den Plank. Kannst du das irgendwie anhand eines Beispiels beschreiben?
Ja, vom didaktischen Weg ist es so, dass wir sagen, okay, wir wollen den Bereich, der in einer Übung arbeiten muss, erstmal aktivieren. Das wäre zum Beispiel, das Zielübung wäre der Plank. Das heißt, beim Plank möchte ich, dass mein Core eben aktiviert und da halt der ventrale, der vordere Teil, wo wir dann auch den Hüftbeuger durchaus dazu nehmen können. Ja, der vorne, also gerade im Psoas, der vorne an der Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule mit herkommt.
Hoch, ja, ne?
Genau. Und den Transversus Abdominis, der dann arbeiten muss und dann eben, dazu brauchen wir eben dann noch einen stabilen Schultergürtel, dass wir eben die Schulter schön einloggen können, um den Core effektiv arbeiten zu lassen. Mhm. Das heißt also, einmal würden wir in Rückenlage den Bauch aktivieren, um ihn dann eben später in die Übung zu integrieren in den Plank. Mhm.
Das kriegst du gar, glaube ich, gar nicht so mit, weil du, glaube ich, diese Welt nicht so verfolgst, aber es gibt in diesen Expertenkreisen immer wieder, wird sich aufgerieben, um diesen Begriff aktivieren.
Ja.
Es gibt einige Experten, die sagen, naja, das ist eigentlich ein Quatsch, weil der Muskel wäre nicht aktiv, wärst du ja tot, wärst du eine Leiche oder wärst du ohnmächtig, dann hast du keinen Tonus, dann hast du wenig Aktionspotenziale.
Dann nennt man halt insuffizient.
Aktionspotenziale und so weiter. Also es wurde tatsächlich letztens erst was begründet, dass es keine Aktivierung gibt, weil die Aktionspotenziale sind da und die werden sich nicht verändern und so weiter. Also es ist ein Quatsch mit der Aktivierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr, sehr, sehr viele renommierte Trainer, auch renommierte Institute, die immer mit dieser Aktivierung, Voraktivierung und so weiter arbeiten. Also wie ist da dein Blick drauf, auch hinsichtlich dieses Begriffs?
Ja, es ist halt, also ich möchte mich nicht über einen Begriff streiten. Also klar, also haben wir keine Aktionspotenziale, das ist die Aktivierung, wenn einem das reicht, dann möchte ich halt mehr Aktionspotenzial haben. Also ich möchte schlussendlich diesen Bereich des Körpers deutlich stärker im Bewusstsein haben, ich möchte ihn besser rekrutieren können und zwar reden wir immer von Bereichen, die in der Regel nicht so gut funktionieren, eben insuffizient sind. Ja, und das funktioniert eben dann nicht unbewusst. Mhm. Ansonsten hätten wir keine Haltungsthemen. Sonst hätten wir gar nichts. Dann würden wir sagen, ja, nö, das muss ja niemand was machen, weil der Muskel funktioniert ja. Ja, klar, funktioniert, aber wenn ich ihn trainieren möchte, dann brauche ich da mehr Aufmerksamkeit dort und dann nennen wir das eben Aktivierung. Mhm. Also es geht ja um dieses Muscle-Mind-Connection, also dass ich schlussendlich einfach den Muskel besser rekrutieren kann. Mhm. Und das mache ich durch eine Aktivierungsübung. Und wenn jemand ein besserer Name dazu einfällt, sehr gerne. Aber trotzdem, also wir nennen es ja die Movement Quality. Ja.
Die Movement Quality, ja. Zum Beispiel die Firma Exos, riesengroß in den USA. Gibt, glaube ich, keine Company in den USA, die mehr Profisportler betreut wie Exos. Also riesenrenommiert. Und die nennen das, was wir Movement Quality, ist unsere Art der Ansteuerung, nennen die Pillar Prep. Also Pillar, die Säule, Rumpf und Prep, Preparation, Pillar Prep.
Ja.
Wir haben ja noch die Säule Fuß mit dabei. Ja, und bei Exos ist es alles nur, was im Stamm so abläuft.
Da hauen die Hüfte mit dazu.
Bitte?
Da hauen die Hüfte mit dazu.
Ja, Pillar Prep ist Schulter, Core, Hüfte.
Ja, genau. Die Amis reden gerne von Becken, Hüftbecken, Lower Back Komplex, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Da kommen wir dann beim Core Training noch gerne dazu. Mhm. Da wollte ich dann später noch drauf eingehen. Ja, deswegen für mich ist das, weiß nicht, Wortklauberei, ich weiß es nicht. Es ist genauso, ja, mach Bankdrücken, dann arbeitet die Brust automatisch. Ja, nee, tut sie nicht. Ich sehe es ja jeden Tag.
Das ist der Punkt, ja.
Ich sehe es ja einfach jeden Tag. Mach ein Plank, ja, wo spürst du es in den Schultern und im Rücken? Ja, dann wird halt dieser verdammte Core nicht gut funktionieren. Mhm. Das heißt, ich muss irgendeinen Weg finden, dass jemand diesen Bereich besser spürt und dann nennen wir es halt Aktivierung. Mhm. Ja. Oder wir nennen es Innervierung. Mhm. Das ist ja eigentlich Innovation. Mhm. Und dann die Integration ist dann in ein Bewegungsmuster, ja. Und mein Gott, es aktiviert halt.
Ja, finde also ich einen wichtigen
Punkt. Können halt ganz viele Leute, die bei uns trainieren, werden sagen, okay, sie haben es vorher nicht gespürt, jetzt spüren sie es und haben viel besseren Output. 100%. Und da sind wir jetzt einfach nur in der Klinik und dann, keine Ahnung, wer halt hat rechts, wie auch immer. Also fällt mir auch schwer da auf, ja, da sind wir, wie heißt es schon, we agree that we disagree. Also da komme ich auch nicht drüber weg. Da komme ich einfach nicht drüber weg. Da bin ich verbohrt. Das ist für mich halt ein Fakt.
Ja, du hast natürlich auch diese immense Erfahrung.
Das heißt, wenn jemand anders mal arbeiten möchte, dann kann er das gerne machen, aber nur nicht bei uns. Das ist alles fein.
Ja, genau. 100%. Wir haben ja unseren Erfolgsweg. Hunderttausende 1:1.
Millionen.
Eine wirklich viel, viel, viel Erfahrung und es ist funktioniert.
Genau. Und das wäre jetzt halt, vor allem, weil wir halt sehen, dass viele Leute eben diesen ventralen, den vorderen Teil vom Chor eben nicht so intuitiv aktivieren können, wie zum Beispiel einen Rückenstrecker. Also es ist noch, sag ich mal, etwas einfacher, sich auf den Bauch zu legen und den Oberkörper anzuheben und dann arbeitet tatsächlich der Rückenstrecker, der wird halt fest. Mhm. Ja, das ist halt wenn ich die Beine hochhebe, in Rückenlage, dann wölbt sich der Bauch nach außen und ich bringe zwar auch irgendwie Spannung im Bauch und Rumpf, also Spannung rein, aber es ist eben nicht diese Chorspannung, die wir haben wollen. Deswegen haben wir da einen ganz, ganz starken Fokus drauf, eben auf diesen vorderen Teil und nicht auf den hinteren Teil, also weniger auf den Rückenstrecker, der durchaus auch isoliert trainiert werden soll und darf und alles gut. Nur wir setzen eben den Fokus mehr auf die Schwäche vorne und dann integrieren wir diesen dorsalen Teil, zum Beispiel der Hüftaktivierung ist einfach isometrisch deutlich stärker mit dabei und zwar hier automatisch. Ja. Es gibt einfach Bereiche im Körper, die funktionieren automatisierter und andere, die funktionieren nicht so automatisiert. Ja.
Was ist die Hauptaufgabe vom Core im menschlichen Körper? Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert, dann folge uns auch auf den sozialen Medien. Bei Instagram unter R1 Sports Club.
Also einmal die Stabilisationsfunktion für den Rumpf. Viel antirotatorisch zu arbeiten, also ausgleichend gegenüber zum Beispiel Gehen, Laufen und so weiter, eben, dass die Energie, die wir eben durch die Oberkörperrotation reinbringen, dass wir die besser kontrollieren und nicht eben bei jedem Schritt mit rechts nach vorne und dem linken Arm nach hinten den ganzen Körper mit trainieren, sondern dass wir eben hier diese Kraftübertragung dann besser haben. Mhm. Also wir kontrollieren die Antirotation und haben dann eine bessere Kraftübertragung von dem, was wir am Boden mit den Füßen machen, eben in Vortrieb jetzt. Das sieht man, ich habe da so Bilder vor Augen von, das dürften Crossfitter gewesen sein, die oberkörperfrei irgendeinen Lauf dann machen und die dann beim Laufen einfach der Arm nach hinten gerissen, Schulterblatt nach hinten gerissen, Oberkörper rotiert und vorne sieht man halt wahnsinnig, wie diese schräge Bauchmuskulatur einfach gegenarbeitet, ja. Damit eben einfach diese oder beim Rudern, ja. Dass ich eben nicht nach hinten drehe, sondern aus diesem stabilen Rumpf eben dann aus den großen Gelenken an Muskeln in der Schulter eben den Vortrieb erzeuge und nicht, indem ich mich nicht nach links und rechts rotiere. Mhm. Ja. Mhm. Also sprich Antirotation, also wir kontrollieren die Transversalebene, also die Rotationsebene und auch die Kraftübertragung für eben die großen Muskelgruppen.
Genau, auch beim Hochheben und
ja,
so weiter.
Generell.
Genau, Kraftübertragung. Genau, und vielleicht noch ein ergänzender dritter Aspekt. Am Ende soll sie auch mit das Innere des Chors schützen.
Genau.
Und alles, was da innen liegt, ist ja das Lebensnotwendigste. Ne? Wenn man mal das Gehirn vielleicht wegnimmt.
Das brauche ich gar nicht.
Sind ja sind die lebenswichtigsten Teile unseres Körpers sind dahinter versteckt.
Ja.
Gerade genau. Innerhalb des Rippenpanzers sozusagen, ne?
Und da sind wir jetzt an und für sich jetzt bei dieser Funktion eben, warum ich gesagt habe, ohne Core läuft nichts. Also unsere erste Movement Rule, also unsere erste Regel für die Bewegung ist Core First. Also Core organisieren, Core aktivieren und integrieren.
Genau.
Das ist einfach essentiell. Und wenn ich es nicht schaffe, meinen Core zu aktivieren und da eben zu stabilisieren bei jeglichen Übungen. Unser System kollabiert. Das heißt, ich kann keinen Ausfallschritt machen, ich kann keine Liegestütze machen, ich kann keinen Ruderzug machen, ich kann keine Kniebeuge machen, ich Kreuzhebebewegungen. Das verpufft alles. Ich werde zwar irgendwie stärker in diesen Übungen, aber auf Kosten einfach des Verschleißes. Ja. Ja? Und habe halt dann auch eine Muskulatur, die nicht gut in einer Übung arbeitet. Also das ganze funktionelle Training, den richtigen Muskel zum richtigen Zeitpunkt in der Gesamtbewegung, den habe ich nicht. Ja? Deswegen ist es so essentiell, einmal den organisierten Core zu trainieren. Ja? Mhm. Und dann ist das, wo ich eben jetzt sage, wo wir unterscheiden. Also die Core-Aktivierung ist für uns eben wirklich viel transversus Becken, Boden, Rücken, Strecker, Zwerchfell. Und beim Core-Training denken wir schon auch stärker an diese ganzen Muskelschlingen. Ja? Also zum Beispiel, dass wir sagen, dass wir diese Kette vom linken Po zum rechten Lat aktivieren wollen. Was wir zum Beispiel, wir haben das funktionell bei jedem Schritt. Das heißt, wenn ich auf links stehe und einen Schritt durchziehe, also das rechte Bein geht nach vorne, das linke Bein geht nach hinten, dann spannt sich mein linker Po an.
Ja.
Und dazu geht mein rechter Arm nach hinten. Das heißt, mein rechtes Schulterblatt geht nach hinten, mein rechter Lat spannt sich an.
Ja.
So, und das wäre so hinten ein Kreuz quasi von Po zu Schulterblatt, vom linken Po zum rechten Schulterblatt und andersrum. Das hätten wir jetzt bei jedem Gehen automatisch so. Also hätten wir, wenn es so funktionieren würde. Ja. Und wie wir das eben dann trainieren, wäre zum Beispiel einarmiges Rudern. Ja. Das heißt, ich knie vor dem Seilzug, habe mein linkes Knie unten, dadurch bin ich in der Hüftstreckung, kann den linken Po, also ist der halbe Kniestand, rechtes Bein ist vorne, linkes Knie ist am Boden. Und der linke Po ist richtig schön fest, Core ist organisiert, der ist auch aktiviert, gerade vorne der Bauchmuskel. Und mit dem rechten Arm oder mit der rechten Seite mache ich eine Pull-Bewegung. Ja? Idealerweise macht es nicht der Arm, sondern das Schulterblatt und der Lat und der Oberarm folgt und ich ziehe es nicht irgendwie aus dem Bizeps.
Ja.
Und dadurch habe ich eben diese funktionelle Verschaltung von linken Po zu rechten Schulterblatt und also zum Lat. Habe dadurch hinten die Kette, baue die Spannung auf, schütze meinen Rücken und habe hier ein funktionelles Core-Training und vorne arbeitet die transversale Bauchmuskulatur, sage ich mal immer, als Gegenstabilisator. Wenn ich vorne nicht arbeite, dann komme ich in die Hyperlordose, ich trainiere wieder am Ziel vorbei, sind wir wieder dabei, ohne dass der Core irgendwie aktiviert und integriert ist, wird diese Übung nicht funktionieren. Andersrum, wenn ich sage, ich mache einen Push, wieder halber Kniestand, ich würde aber mit dem rechten Arm drücken, mit linkes Bein ist vorne aufgestellt, dann sind wir eher bei von der Kette eher beim Hüftbeuger zum Pectoralis.
Ja. Genau.
Also es wäre dann so dieser vordere Bereich und natürlich Transversus immer dabei und dann die Obliquen, also die quere Bauchmuskulatur.
Wie würdest du das argumentieren, wenn wir von Core-Training sprechen? Weil in dem Moment, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ist ja der Core, wenn er gut funktioniert, gut eingebettet ist, dann arbeitet ja der Core bei jeder Übung mit. Das können, was du jetzt gerade beschrieben hast, das waren im Oberkörper unilaterale Übungen, da muss der Core sehr viel ausgleichend wirken, sowohl beim Push als auch beim Pull. Aber auch bei wirklich schweren bilateralen Übungen, wie bei einer schweren Kniebeuge und so weiter, muss der Core richtig dagegen halten. Es gibt insbesondere auch aus dem Bodybuilding, wo es ja rein um Hypertrophie geht, gibt es durchaus den ein oder anderen, der sagt, naja, den Bauch und so, den Core, den trainiere ich eigentlich gar nicht separat, weil der wird durch diese hohe Spannung der hohen Gewichte, die ich halt in den anderen Übungen bewege, der wird immer mit trainiert und somit trainiere ich den überhaupt nicht gezielt. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Gibt es eine Art Minimum Effective Dose für den Core, was jeder trainieren sollte und braucht sowas? Also sollte jeder den Core spezifisch trainieren, also nicht nur mit anderen Bewegungen, sondern wirklich spezifisch? Wenn ja, gibt es da irgendeine Mindestdosis, würdest du sagen? Und dann die nächste Frage, wie ist der Core zu trainieren? Ist das rein statisch oder, ist ja auch die große Frage, gibt es auch Argumente für ein dynamisches Core-Training? Da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast.
Ja.
Also erste Frage.
Was mit dem Schweren und trainiert sich der Core automatisch mit? Bis zu einem gewissen Grad ja. Wenn ich dann aber, wenn der Core sauber mitgewachsen ist, ich meine, ich bräuchte jetzt keinen Gewichthebergürtel, wenn das alles so wunderbar funktioniert. Also der hat schon einfach eine Schutzfunktion, eine Gegenspannfunktion. Und ich habe tatsächlich selber noch nicht mit Gewichthebergürtel trainiert, aber ich gehe mal davon aus, dass eher gegen den Gurt gepresst wird, als dass ich sage, ich ziehe jetzt den Bauchnabel weg von dem Gurt. Sondern ich drücke gegen diesen Gurt und erzeugt dadurch mehr intraabdominalen Druck und kann dadurch sicher meine Wirbelsäule schützen. Ja. Was für mich jetzt dagegen sprechen würde, dass dann der Core da irgendwie automatisch so gut mit trainiert wird, weil ich im Endeffekt eher nach außen drücke und nicht nach innen drücke, ist Meinung. Ja, ist jetzt kein Fakt, das ist jetzt meine.
Im Englischen nennt sich das diese Cueings, da gibt es auch im Englischen, gibt es da wahnsinnig viel verschiedenste Argumente. Die einen sagen Bracing, das wäre dieses Pressen, fast schon nach außen drücken, und die anderen sprechen eher vom Hollowing.
Mhm. Ja. Und deswegen, Hollowing ist eher das nach innen arbeiten. Wenn mir das gelingt beim schweren Training, werde ich definitiv meinen Core damit trainieren. Mhm. Wenn es mir nicht mehr gelingt, halt nicht mehr. Also relativ banal, wenn der Core kollabiert, der Bauch raushängt und sonst was, schwere Kniebeuge, ich bin in einer tiefen Kniebeuge unten, der Bauch hängt am Boden. Ja, da ist halt dann nicht mehr viel Core-Spannung da. Mhm. Ja. Da ist halt viel gegen Rektuspressen dabei. Mhm. Ja.
Wann oder somit würdest du sagen, braucht es?
Teils. Ja, ich werde halt diese maximalen Gewichte nicht aus einem massiv stabilisierten Core stabilisieren können.
Also wenn ich den nicht.
Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie, mit welcher krassen Übung ich den Core so auftrainieren kann, dass ich, was sind es, 250 Kilo Kreuz hebe.
Ja, es ist natürlich eine große Frage, ob das überhaupt, ob die Körpermitte überhaupt dafür gemacht ist, solche Lasten, also wirklich, wir sprechen jetzt von solchen Gewichten, überhaupt zu stabilisieren, oder ob es da einfach per se diesen Gürtel braucht.
Ja, ne? Also bin ich der Meinung.
Ja. Aber grundsätzlich, jetzt sprechen wir vielleicht gar nicht so sehr um diese Peak-Performer, sondern es geht eher auch um die Gesunderhaltung.
Würde ich sagen.
Menschen empfehlen, Core gezielt mitzutrainieren.
Wirklich Trainingslevel abhängig.
Also individuell.
Also individuell. Also Leute, die bei uns im Foundation sind, also anfangen definitiv einfach nochmal sehr viel stärker für die Integration, nur weil der Automatismus noch nicht da ist. Mhm. Und später ist es ein schönes Add-on.
Okay.
Ja, also dir würde ich jetzt keinen Core-Tag irgendwie empfehlen, wo ich sage, naja, was weiß ich, Day 2 machst du bitte irgendwie noch 10 Minuten individuell Core-Training. Das machst du eher, sag ich mal, weil du ästhetische Komponenten hast und machst dann im Zweifel irgendwelche Hanging-Pattern.
Ich sag dir, wie ich das momentan mache. Weil die den Podcast schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich früher immer mal wieder Rückenthemen hatte, jetzt schon lange, toi toi toi, nicht mehr. Mhm. Auch viel begründet durch die Fußballzeit und so weiter, einfach Bandscheibe ein bisschen runtergeschrubbt. Wie ich das momentan mache, ich mache im Rahmen meines Warm-ups immer einen Satz, Plank mit einem längeren Hebel, also die Arme sind ein bisschen weiter vorne, 60 Sekunden, dann 60 Sekunden Seitstütz, eine Seite, 60 Sekunden Seitstütz, die andere Seite, und dann mache ich tatsächlich, also drei statische Core-Übungen, und dann mache ich immer eine dynamische Core-Übung für meine hintere Kette, das heißt für den Rückenstrecker, wo ich tatsächlich, ich stehe, bin nach vorne gebeugt und roll mich segmental ab und wieder auf. Und das mache ich immer, immer, immer gegen Ende eines Warm-ups, bevor der Hauptteil anfängt. Das mache ich immer. Einmal die Woche an meinem Tag 3 integriere ich dann tatsächlich seit einigen Monaten ein dynamisches Core-Training. Das heißt, ich mache hier wirklich segmental aufrollend entweder ein Hanging-Pattern, also ich hänge und richte mein Becken auf, oder segmentales Aufrollen, ein Crunch, also ein Sit-Up. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich dann für die hintere Kette auf entweder eine 45 Grad Hyperextension, oder ich baue mir bei uns im Studio mit einer Bank und der Sprossenwand eine horizontale Hyperextensionsübung zusammen. Und da mache ich variabel abwechselnd einmal segmentales Aufrollen aus dem Rückenstrecker und einmal eben nur aus der Hüfte mit statischer Wirbelsäule, also eine Hüftstreckbewegung mit gerader Wirbelsäule. Und das mache ich, wenn ich es an Tag 3 im Hauptteil mache, durchaus 3 Sätze pro Übung.
Genau, das wollte ich mich gerade fragen. Also deswegen machst du es einmal in der Woche, machst du ein Core-Training, weil der Rest ist für mich kein Training.
Genau, es ist nur ein Satz. Es ist nur
ja, und
genau.
60 Sekunden Blank, Entschuldigung, Thomas. Es ist kein Training. Es ist für dich einfach kein Training.
Genau, es ist kein überschwelliger Reiz.
Das ist eine Aktivierung, das ist super. Du hast deine Disbalancen, in Anführungszeichen, vom Rückenstrecker. Da möchtest du mehr Input. Das machst du wahrscheinlich vor allem, wenn du irgendwie Kreuzhebebewegungen machst. Sagst, okay, den möchte ich einfach auch nochmal von der Stabilisationsfunktion möchtest hinten haben. Genau. Aber das ist Aktivierung und deswegen...
Ein guter Punkt, ist kein Core-Training.
Nein, und deswegen das Core-Training, das hast du definitiv immer mit dabei und dann setzt du einfach nochmal einmal die Woche einen Fokus drauf. Also nicht die Welt. Zu dem, was du sonst an Volumen machst.
Nein,
deswegen meinte ich ja, wo ich sage, naja, im Advanced-Bereich würde ich sagen, also das, was halt für dich 60 Sekunden links, rechts, vorne und ein bisschen Rückenstrecker ist, ist halt für andere ein Training. Das ist halt für dich nicht. Und das wäre für jemanden im Foundation-Bereich, jemanden, das einen vielleicht jetzt nicht direkt an die Grenzen bringt. Aber wenn ich da durchaus einem 3 Runden mache oder ich mache ganz gerne zum Beispiel 20-20-20x4, also 20 links, 20 rechts, 20 Mitte, 4 Durchgänge hintereinander.
Was machst du da?
Seitstütz so. Links, rechts, vorne, einfach so teilweise als Finisher, das ist schon anstrengend. Ja? Also über die 4 Minuten dann, obwohl man immer wechselt. Wäre für dich auch ganz nett, aber das fordert dich halt auch nicht. Dafür bist du einfach zu weit. Und deswegen gibt es halt für dich dann, wo du sagst, nee, du musst halt mit Load arbeiten, dass du eben nochmal wirklich dann auch, sag ich mal, einen Hypertrophie-Reiz in diese Richtung hinkriegst.
Ja. Wir sagen ja bei uns, Menschen, die wir in dem sogenannten Foundation-Level verorten, die sollen erstmal lernen, den Core stabilisierend einzusetzen. Das bedeutet eher durch statische Übungen und in den anderen großen Bewegungen, ohne dass sich eine Längenveränderung zwischen Symphyse und Sternum ergibt. Dann sagen wir aber auch im Advanced Level, und da haben wir durchaus uns ein bisschen gelockert, durchaus auch ja dynamisches Core-Training, auch Richtung Dr. Axel Gottlob und so weiter, absolut möglich. Ja. Würdest du aber auch immer sagen, dieses dynamische Core-Training ist eher etwas im Advanced Level, wo du sagst, ist jetzt kein Muss, ist halt auch ein bisschen Kosmetik, weil klar, eine hypertrophierte Bauchmuskulatur sehe ich vielleicht auch schneller und sehe sie vielleicht beim Mann auch schon bei 13% Körperfett und eine nicht so hypertrophierte Bauchmuskulatur sehe ich vielleicht erst bei 10% Körperfett.
Sehe ich anders. Leute, die im Foundation-Bereich sind und im Zweifel in diesem Bereich eher bleiben, sind Menschen, die nicht so häufig trainieren. Und dann geht es für mich, was ist wichtiger? Und wenn ich sage, wir haben Leute, die viel sitzen, eher schon sternosymphysal angenähert sind, dann möchte ich halt den Core eher auf Länge trainieren.
Ja.
Und ist dann für mich ein nice to have, im Endeffekt auch dynamisch zu arbeiten, aber generell geht es für mich einfach dann erstmal dann einfach halten und nicht zu viel Input und naja, jetzt, keine Ahnung, jetzt sehen wir uns heute Woche 1, Woche 2 sehen wir uns dann wieder. Heute machen wir dann auf einmal was Dynamisches. Es braucht es einfach nicht, ist einfach zu viel.
Ja, du machst dadurch für so einen Kunden, und das sind ja deutlich über 50% unserer Kunden, du machst die Kunden dadurch nicht besser, weil du überforderst sie und dann kompensieren sie durch irgendwas
wieder raus. Ja, du trainierst dann alle 2 Wochen den Core irgendwie gerade, sondern mache ich lieber eine Sache regelmäßig und kriege das gut integriert. Und wenn der mir dann sagt, ja, ich gehe noch laufen oder so, schaffen es dann, nimm es eher ein Ausgleichstraining zur sitzenden Tätigkeit. Ja. Also ganz ehrlich, weil einmal die Woche ist halt nicht die Welt.
Nein, ist nicht die Welt.
Genau, wenn du sagst, du hast dann ambitionierte Leute, die 3-5 Mal die Woche Krafttraining machen, hey, das ist eine andere Spielwiese, ist einfach eine andere Spielwiese. Ja, das ist genauso, redet über Leute, die einmal in der Woche laufen gehen, dann sagen wir, okay, machst Grundlagenausdauertraining und vielleicht integrierst du irgendwann, wenn es mal gut geht, ein kleines Intervall. Ja, oder das machen wir ja bei uns beim True Workout, integrieren wir das Ganze. Gegenüber Marathonläufer, die ihre mit Geschwindigkeitshärten und sonst irgendwas arbeiten, die halt sich ganz anders belasten können.
Total.
Ja, das sind einfach nichts, es sind Äpfel und Birnen. Na, ja. Oder es sind verschiedene Apfelsorten.
Ja, ist ja, richtig.
Sagen wir mal so.
Ist ja, total
deswegen, richtig. Deswegen, das hört sich immer so an, ja, nee, ist, man wäre so dogmatisch. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel ist richtig im richtigen Kontext. Und im falschen Kontext ist es halt falsch.
Ist richtig.
Ja, also es ist nicht, dass ich sage, Crunches sind falsch, aber im Kontext eines Ausgleichstraining für jemanden, der einmal in der Woche zum Sitzen kommt, ist es zumindest mal definitiv nicht richtig.
Genau, ja? Genau. Sehe ich ganz genauso. Und da haben wir uns aber ein bisschen gelockert, weil wir haben ja schon einige Zeit gesagt, Crunches sind falsch. Da gibt es einfach unterschiedliche
Wobei wir da schon auch immer stark von diesem Foundation-Level ausgegangen sind.
Wir sind immer stark von diesem Foundation-Level ausgegangen und es gab natürlich eben diese groß angelegten Studien des Amerikaners von dem Stuart McGill, der eben an Schweinekadavern das eben durchexerziert hat und die hatten halt dann, also Schweinekadaver, aber ohne Muskulaturen, die wurden in so eine Maschine eingespannt, diese Wirbelsäulen, und die wurden halt dann irgendwie 200 Mal gebeugt, ja. Und das eben oft an vielen Momenten, und dann sind die Facettengelenke abgeschrubbert. Und es ist wohl aber eben so, du kannst es eben nicht auf Menschen übertragen, du hast keinen muskulären Schutz da gehabt, weil eben die Muskulatur war ja eben schon weg. Und da waren eben ganz, ganz viele Erkenntnisse kamen darüber, dass insbesondere auch in den USA das Core-Training vorwiegend eben statisch stattfinden soll und eben nicht dynamisch. Dabei haben wir jetzt eben auch andere Erkenntnisse, insbesondere das ist auch ein Deutscher sehr, sehr stark mit dabei, der Dr. Axel Gottlob, der da gut geforscht hat, gute Ergebnisse gebracht hat. Wenn ich gut und fein segmental mich aufrolle, dann habe ich da so gut wie keine Scherkräfte hinten drin, wenn ich einen guten muskulären Schutz habe. Trotzdem ist, und das finde ich eine schöne didaktische Herangehensweise, wie wir es haben, wenn es darum geht, Bewegungslernen, es geht um ein Ausgleichstraining zu meinem sonstigen Leben, was nicht artgerecht ist, dann ist wohl dieses Trainieren auf Länge und auf Stabilität deutlich mehrwertiger, als da sich rein zu crunchen. Tatsächlich bei dieser komplexen Rückenstreckstruktur, den Multifidii, den Tausenden oder Hunderten unterschiedlichen kleinen Strukturen, die da hinten sind, ist ja deutlich, die Rückenstreckmuskulatur ist ja deutlich komplexer und differenzierter aufgebaut wie vorne der Rectus Abdominis, wenn ich diese ganzen Querverbindungen sehe, von Querfortsatz zu Querfortsatz und so weiter, gibt es ja unterschiedlichste Längen. Da gehe ich tatsächlich gerne mehr und mehr auch mal hin, auch mal segmental in die Extension sich aufzurollen.
Ja, nee, ist auch wichtig. Ich meine, wenn du Leute siehst, die einfach selbst beim Hip Hinge unilateral im Endeffekt auch in der LWS kollabieren und endlordosieren, klar braucht man da dann auch individuell einen Input.
Genau.
Also es einfach gucken, was sehe ich und was brauche ich.
Genau. Ja. Wunderbar.
Waren das deine ganzen Fragen, oder?
Das waren die ganzen Fragen, ja. Also die einzige wäre noch, gibt es eine Minimum Effective Dose, aber wahrscheinlich ist die Antwort nein.
Doch, täglich.
Täglich.
Und zwar funktionellen Alltag integrieren. Das heißt, guter Punkt. Irgendwo, egal wo ich stehe, einfach mal schauen, ist meine Rüstung irgendwo aktiv oder hängt mir der Bauch auf den Knien.
Okay.
Ja, das ist ganz schön. Also ich sehe das auch bei super schlanken Menschen, die kein Gramm Fett gefühlt am Bauch haben und ein Bäuchlein vor sich hertragen. Das ist dann auch kein, ah ja, klar, die haben dann Viszeralfett. Nee, die haben einfach einen insuffizienten Core. Die kriegen das nicht aktiviert.
Das stimmt.
Die haben da keinen Zugang nicht zu. Und deswegen muss ich das Ganze halt aktivieren.
Cool. Alright, Corby, vielen Dank.
Sehr gerne.
Informativ, hat Spaß gemacht.
Ah, ich rede mich immer in Rage, ich merke es.
Ja, es geht. Dann hoffe ich, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne schreiben. Ansonsten auch schreiben, was ihr gerne für weitere Themen haben wollt. Gebt uns Feedback, würden wir uns sehr, sehr freuen. Gebt uns positive Bewertungen, würden wir uns noch mehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Servus. Ciao, ciao.